Bei Finanztipps sagen wir ja immer, es wäre gut, wenn du es, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, schaffst, 20% von deinem Einkommen, von deinem Nettogehalt wegzusparen. Aber Emil, ich glaube, du willst heute mal drüber reden, ja, wenn man das halt einfach nicht schafft, wenn man sagt, 20% wegsparen, das ist ein bisschen utopisch für mich.
Genau, weil es kann natürlich sein, dass man es einfach partout nicht schafft, 20% von seinem Nettoeinkommen zurückzulegen. Und das ist natürlich ein ziemlich großes Problem, weil du brauchst ja diese 20% für Notfälle, deine Altersvorsorge, also schon für sehr, sehr wichtige Dinge. Und was du in so einem Fall tun kannst oder tun könntest, darüber diskutieren wir heute in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Saidi, jetzt ist ja die Regel sozusagen 50% vom Netto gehen für Lebenshaltungskosten drauf, sage ich mal, 30% für Freizeit und 20% spart man quasi an. Also zum Beispiel aufgeteilt auf Tagesgeld und ETF-Sparplan, zum Beispiel im Verhältnis von 20% zu 80%.
Ja, also genau, 15% sozusagen insgesamt vom Netto wäre ganz gut, wenn man so um die 30 ist, so irgendwie zwischen 30 und 40, auf den ETF-Sparplan zu schieben und dann sagen wir immer noch 5% aufs Tagesgeldkonto sozusagen so als Dauerauffüller, immer unter der Voraussetzung, dass das Tagesgeldkonto zu dem Zeitpunkt dann schon ans ordentlich gefüllt ist, nämlich dass mindestens mal der Notgroschen da ist und jetzt mal die wichtigsten Bedürfnisse, die ich in nächster Zeit habe, halt da auch schon die Ersparnisse drauf liegen.
Jetzt kann es natürlich passieren, dass man das einfach partout nicht schafft, diese 20%. Und ich habe davor auch mal ein bisschen überlegt, es gibt ja schon Fälle, in denen das sehr wahrscheinlich ist. Also zum Beispiel in Großstädten mit teuren Mieten ist es ja oft der Fall, dass allein die Miete schon 50% oder mehr vom Netto frisst. Und dann kommen ja zum Beispiel bei den Lebenshaltungskosten ja noch Versicherungen und solche Dinge, mein Essen aus dem Supermarkt mit drauf. Und da kann man jetzt auch oft gar nicht sagen, ja, dann zieh halt um. Naja, es gibt ja oft auch gar keine günstigeren Wohnungen.
Ja, also ich denke, wir müssen jetzt mal zwei Sachen unterscheiden. Also zum einen kriegen wir das natürlich auch aus der Community letztendlich immer wieder gespiegelt, dass viele oder manche Leute für diese 20% einfach nicht machbar sind. Ganz besonders, weil du halt sagst, ne, weil die Miete halt so hoch ist. Und jetzt geht es uns mit dieser 50-30-20-Regel eigentlich um zwei Sachen, zwei Messages rüberzubringen. Zum einen zu sagen, die 20% Sparquote, das ist halt so ein Ziel. Das ist auch etwas, was tatsächlich, ich verwende jetzt bewusst den Begriff, nachhaltig ist. Im Sinne von nachhaltig, weil wenn du das wegsparst, dann wirst du dir wahrscheinlich eine ordentliche Altersvorsorge ansparen können, die dann auch entsprechend hoch ist. Warum? Weil du ja dann hoffentlich dein ganzes Leben es schon geschafft hast, 20% wegzusparen. Die hast du in dem Sinne nie wirklich gesehen groß. Ja? Das soll heißen, du bist es eigentlich schon gewöhnt, mit nur irgendwas 80-85% von deinem Netto zu leben. Und mit diesen, sage ich mal ganz grob, 15% Altersvorsorge dann hinten auf 80-85% von deinem Netto zu kommen, das ist relativ realistisch. Denn das muss man auch ganz klar sagen, wenn du bei durchschnittlichen Renditen, da spielt natürlich immer die Entwicklung im Aktienmarkt eine ganz große Rolle, wenn ich 15% wegspare, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann hinten in der Altersvorsorge auf 100% von meinem Nettogehalt, jetzt als Angestellter, komme, ist nicht besonders hoch. Da muss es schon sehr gut laufen an den Aktienmärkten, sondern es ist tatsächlich eher so ausgelegt darauf, ich spare 15% weg, passe das immer an mein Gehalt an, dass ich zum Schluss, inklusive gesetzliche Rente, 80%, ganz grob über den Daumen gepeilt, ja, ungefähr 4/5 von meinem Netto letztendlich habe. So. Das ist erstmal die grobe Aussage, warum wir sagen 50, 30, 20, weil diese 20% letztendlich aus unserer Sicht eine gute Marschroute sind, ein guter Anhaltspunkt ist, wie ich mein Leben mit per Sparen nachhaltig, wenn man dieses Wort verwenden darf, an der Stelle aufbaue. So, das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Message. Uns ist klar, dass das bei weitem nicht jeder schafft. Wir wissen auch, in der Community gibt es auch ein paar Leute, die schaffen auch deutlich mehr, aber bei weitem natürlich nicht alle. Und wenn du weniger schaffst, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, dann ist die Botschaft, naja, dann mach halt, was geht. Dann versuch einfach, so wie was geht. Es wäre gut, wenn du 20% schaffst, aber auch wenn du in Anführungszeichen nur 10% Sparquote schaffst, hast du auch schon mal was gewonnen. Wir brauchen halt alle für diese Geschichte ein Ziel. Letztendlich. Aber jetzt, glaube ich, müssen wir nochmal drüber reden, was kannst du jetzt machen, wenn es halt einfach wie auch immer zu wenig ist beim Sparen?
Es gibt wahrscheinlich zwei Fälle, die man so ein bisschen unterscheiden kann, habe ich mir vorher gedacht. Der eine Fall, ich schaffe die 20% nicht, ist manchmal vielleicht auch einfach lösbar durch Kontrolle, also wenn man es nicht per Dauerauftrag macht, ist wahrscheinlich, würde ich sagen, eine Minderheit. Und der große Teil ist wahrscheinlich, die Summe ist einfach nicht groß genug für die Ausgaben, genau. die da sind, um das abzugeben.
Genau. Also das, der erste Fall, den du sagst, hat viel mit Routine zu tun. Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die trauen sich das gewissermaßen nicht, weil wir sagen ja ganz klar, du sollst das Sparen, also den Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto und deinen ETF-Sparplan am Monatsanfang erledigen, damit das Geld einfach weg ist und du es so gesehen erstmal nicht ausgeben kannst. Klar kannst du es dir vom Tagesgeld insbesondere wieder zurückholen und klar kannst du auch wieder ETF-Anteile verkaufen jederzeit. Das ist ja das Gute auch bei unserem ganzen Vier-Töpfe-Prinzip und bei der ganzen Aufteilung. Das ist kein striktes, kein rigides Modell. Es ist jetzt nicht so, als ob du das Geld, ich mache mal das Extrembeispiel, in eine Rürup-Rente stecken würdest, wo du es nicht mehr rausbekommst. Das geht nicht vertraglich. Ja? So, sondern nein, du kannst ja jederzeit vor allen Dingen auch im Notfall auch auf deine Altersvorsorge wieder zugreifen. Finde ich übrigens ein ziemlich wichtiges Asset, ja? Liquidität, ja? Dass man da flüssig ist. So, also da das Geld sozusagen fest reinzustecken und das hat was mit Routine zu tun, das am Anfang sozusagen vom Monat wegzusparen. Ich glaube, dass das dann doch nicht so viele Leute tun, weil sie sagen, ja, also wenn ich da jetzt, wie auch immer, sagen wir mal beim Dauerauftrag aufs Tagesgeld, ich mache den halt jetzt nicht, weil ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt nochmal 5 oder 10% von meinem Einkommen an Dauerauftrag leisten kann, weil vielleicht brauche ich das Geld ja. Und mein Argument ist halt immer, der Gedanke ist leider falsch, muss man deutlich sagen. Spaß, versuchst doch erstmal wegzusparen. Du weißt, machen wir es ganz praktisch, du weißt jetzt nicht, ob du die 100 Euro Sparrate aufs Tagesgeldkonto leisten kannst oder nicht. Und ich sage, Tu es doch einfach mal. Richte diesen Dauerauftrag ein. Am Ende vom Monat oder vielleicht auch nicht am Ende vom ersten Monat, aber nach 3 Monaten merkst du schon, ob es geht oder nicht. Na, weil das Geld ist nicht auf deinem Girokonto. Klar, wenn du jetzt merkst, oh shit, ich lande jetzt die ganze Zeit im Dispo. Okay, dann entweder musst du halt an deinem Ausgabeverhalten was ändern oder du musst den Dauerauftrag runtersetzen. Aber es zunächst mal versuchen, weil es kostet ja nichts. Es ist nur ein Dauerauftrag, den habe ich in meinem Online-Banking in 0,0 eingerichtet und ich kann das Geld ja sofort jederzeit wieder vom Tagesgeldkonto zurücküberweisen. Aber es ist halt erstmal, wissen wir schon, aus den Augen, aus dem Sinn, also kann man es erstmal versuchen. Aber das ist jetzt, glaube ich, eher die Routine-Geschichte. Also wie mache ich es? Die zweite Sache, die du angesprochen hast, ist jetzt wahrscheinlich so dieses, ey, objektiv, es geht einfach nicht, oder? Also meine Ausgaben sind einfach zu hoch.
Genau, das ist ja der zweite Fall und das würde ich sagen, ist der ja nochmal innerlich deutlich stressigere Fall, weil man merkt ja dann einfach, dass es irgendwie nicht geht. Und klar, die ich sag mal, billige Antwort wäre jetzt, ja, dann spar halt bei deinen 30% Freizeitbudget. Aber da denke ich mir halt, einmal ist das Einsparpotenzial beim Freizeitbudget ist halt nicht unendlich, weil klar, man sollte natürlich beim Freizeitbudget zuerst sparen. Aber die Wahrheit ist halt auch, die Freizeit ist ja auch wichtig, also auch um seine eigene geistige und körperliche Gesundheit zu erhalten. Und es gehört ja auch zu einem Leben dazu, sich mal was zu gönnen. Oder vielleicht, wenn man zum Beispiel schon Kinder hat, mit denen will man halt mal ins Freibad gehen oder ihnen irgendwie ein Eis kaufen. Also das gehört halt auch einfach zu einem normalen Leben dazu. Also man kann da auch nicht einfach sagen, ja, dann setzt es doch auf null. Das ist auch keine, finde ich, ist keine echte und faire Lösung. Und dadurch ist es ja einfach wahnsinnig schwer, aus dieser Situation einen Ausweg zu finden.
Ja, also ich glaube, jetzt sind wir genau bei diesen Einsparpotenzialen, bei den 30%. Und das ist tatsächlich, glaube ich, da geht es jetzt wirklich ans Eingemachte und natürlich vor allen Dingen daran, wie man sein Leben gestaltet. Und ich stimme dir völlig zu. Das ist total wichtig, dass wir einfach auch mal loslösen, uns loslassen, dass wir von der Arbeit auch mal loslassen, dass wir was machen, was uns einfach auch berührt, was uns was gibt. Das ist für die Gesundheit absolut wichtig, würde ich auch sofort sagen. Ich glaube, dass es da jede und jeder sich für sich entscheiden muss, was einem wirklich wie viel bringt. Wir haben das ja schon öfter mal gesagt, wir haben das auch bei Kleidungsstücken gesagt, würdest du für jedes eine Mal, ne, also wenn du dir jetzt das berühmte Beispiel, du kaufst ein T-Shirt für, was weiß ich, 30 Euro, ziehst du das mindestens auch 30 Mal an. Das ist mal so eine ganz einfache Regel, aber es soll halt zeigen, dass es nicht um diese One-Offs, nicht um diese spontanen Impulskäufe oder sowas gehen soll. Aber das trifft natürlich auch auf viele Sachen zu. Jetzt sagen wir mal, man entscheidet sich, jetzt wollen wir heute Abend essen gehen, ja, oder gehen wir morgen schön essen. So. Also natürlich gibt es Leute, die müssen darüber nachdenken und Restaurantbesucher sind jetzt in den letzten Jahren nicht gerade billiger geworden, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann muss man es, das ist natürlich, verstehe ich auch, das ist keine einfache Entscheidung. Wie misst du das? Wie viel wert ist dir das jetzt? Ja? Aber natürlich kann man sich gleichzeitig fragen und diese Frage stelle ich mir auch jede Woche und meistens entscheide ich mich für den Restaurantbesuch. Naja, wir könnten jetzt auch einkaufen gehen und schön zusammen zu Hause kochen und uns am Esstisch halt zu Hause setzen. auch nicht schlecht. Also der soziale Aspekt und so weiter darunter ist auch nicht verkehrt. Und man denkt sich immer, ja, die ganze Zeit, die es braucht, um das Gericht auch schön zu machen. Aber wenn du es halt auch zusammen kochst, wenn du es zusammen machst, und meine Kinder sind da schon manchmal ihrem Papa voraus, ja, die fordern das geradezu ein, weil die kochen von meinen Söhnen auch welche ziemlich gerne. Da merkt man auch, das kann einfach auch das entsprechende Event, wenn man das so sagen will, sein, dass den entsprechenden Nutzen hat. Und so ist das natürlich mit allem. Ob ich mir jetzt nochmal ein elektronisches Gadget kaufe oder ob ich da jetzt einen schönen Wochenendausflug mache, das kannst du, glaube ich, nicht beurteilen. Aber ich glaube, was du angesprochen hast, zu sagen, gerade wenn das Budget halt knapp ist, wenn das Geld, ich diese Sparquote nicht erreiche, sich halt, ich kann es nicht einmal sagen, bewusst zu entscheiden dafür, für etwas bewussten Konsum zu treffen, der in dem Sinne auch nachhaltig ist, dass ich davon ausgehe, dass es für mich, für meine Beziehung, für meine Familie einen nachhaltig positiven Effekt hat. Ich sag mal, ich breche mal das Gegenbeispiel. Ich glaube schon, dass es auch, und da kenne ich auch Beispiele, Leute gibt, die wissen, dass das Budget nicht ausreichend ist oder nicht besonders ist, dass sie nicht genug wegsparen, dass es mit der Altersvorsorge nicht so besonders gut steht und die sich trotzdem immer wieder mal was kaufen, so ein bisschen aus dem Augen-zu-Mentalität. So, ich fühle mich nicht so wahnsinnig glücklich und das ist ja meine große These, dass die Finanzen halt dann leider auf unser Lebensglück, gerade wenn es halt nicht gut steht, schon eine große Rolle spielen. Ja, also können wir jetzt mit der maslowischen Bedürfnispyramide kommen, aber das ist halt am Ende so, ja, wir brauchen schon ein gewisses Niveau, um uns auch wirklich sicher zu fühlen in unserem Leben. Und wenn wir da nicht hinkommen, dann neigen wir halt dazu, so Ausflüchten. Ja, zu sagen, ich kaufe mir jetzt, ich sage jetzt mal, irgendein nicht so sinnvolles elektronisches Gadget, ja, um mich irgendwie gut zu fühlen. Aber es hat auch, glaube ich, ganz viel mit Ablenkung zu tun. Ja, zu sagen, hey, ich kann mich jetzt da ein bisschen drüber freuen, ja, muss nicht so genau hinschauen, dass ich eigentlich weiß, sowohl finanziell als auch vielleicht beruflich oder wie auch immer in meinem Leben ist nicht alles in Ordnung und kann das ein Stück wegschieben. Und da würde man natürlich sagen, das ist doch keine nachhaltige Lösung. Da steckt doch eigentlich ein größeres Problem dahinter, ob das jetzt sagt, ich muss mich beruflich verändern oder ich muss andere grundsätzlich finanzielle Sachen in meinem Leben, als das sozusagen mit so Käufen, die einen eine Zeit lang glücklich machen, aber nur eine begrenzte Zeit glücklich machen, irgendwie zuzukleistern, sage ich jetzt mal.
Für mich wäre sonst auf jeden Fall auch so, sage ich mal, jetzt sucht man natürlich irgendwie nach so einem Ausweg oder um in der Buchhaltung auf das richtige Ergebnis zu kommen am Ende. Es ist ja eine reine Buchhaltungs-Challenge erstmal. Und manchmal hilft es vielleicht auch, das so ein bisschen zu rationalisieren, indem man es so betrachtet. So ein bisschen, du spielst Rollercoaster-Tycoon und musst quasi deine Bilanz ausbalancieren. Und das wäre tatsächlich mein erster Ratschlag gewesen, wenn man es noch nicht macht, auf jeden Fall halt Ausgaben zu tracken und da dann erstmal, also wirklich alle Ausgaben protokollieren. Wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht, die können wir euch auch in den Shownotes verlinken. Alle Ausgaben über 3 Monate protokollieren und dann erstmal schauen, wie es mit der 50-30-20-Regel ausschaut. Weil oft hat man ja so ein Gefühl, aber man weiß vielleicht gar nicht, also man denkt vielleicht, das Problem bei mir sind die 50%, manchmal sind es auch die 30%. Das kann natürlich auch sein. Und je schwieriger die Situation, desto eher neigt man ja dazu, ist bei mir selber mit manchen Dingen auch so, je schwieriger die Situation, desto eher neigt man ja dazu, auch die Augen vor Dingen zu verschließen.
Klar, also da muss man auch sagen, also vielleicht muss man auch unsere 50-30-20-Regel nochmal klar sagen. Die 50% sind wirklich lebensnotwendige Ausgaben. Ohne die kommst du nicht aus. Ne? Du musst irgendwo wohnen, du musst irgendwie genug zum Essen und Trinken haben, du wirst Kleidung benötigen. Ja? Du wirst vielleicht, das würde ich auch noch drunter einfallen, du kannst um gewisse Ausgaben, wie auch immer die sehen, Auto oder öffentliche Verkehrsmittel, du brauchst den Weg zur Arbeit. Du brauchst ein Handy, wobei man schon anfangen kann zu diskutieren, wie groß der Handyvertrag natürlich sein muss. Ne? Aber so hart muss man das sagen, ja. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann ist halt jetzt bei meinem Lieblingsbeispiel, ja, ist das Netflix-Abo halt nicht überlebenswichtig, muss man so deutlich sagen. Ist es irgendwie für manche, für mich durchaus auch, sich schwer ein Leben ohne Netflix vorzustellen. Ich will, sage ich immer das Gleiche, hätte mir keinen Lockdown ohne Netflix vorstellen müssen. Das wäre irgendwie katastrophal gewesen, ja. Gott sei Dank haben wir keinen Lockdown mehr, muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber da fällt halt auch nicht alles drunter. Und dass das für Familien mit Kindern natürlich nochmal anders aussieht, weil die Kinder natürlich nochmal andere Needs haben, das ist mir auch ganz klar. Aber wenn man sich so mal ehrlich in den Spiegel schaut, dann stellt man halt doch fest, da fällt dann schon ziemlich viel drunter. Und ja, klar, wenn ich jetzt keine andere Möglichkeit habe, sage ich mal, mir das Mittagessen in der Arbeit zu kaufen, dann muss ich das auch drunter rechnen, wobei man natürlich schon da sein kann. Könnte ich nicht vielleicht auch vorkochen? Gebe ich mir offen zu, ich mache es nicht, auf gar keinen Fall, ja, weil mir da die Zeit schlichtweg das nicht wert ist. Aber so muss man sich halt letztendlich da auch ins Auge schauen. Aber ja, die spontane Pizza, die man sich am Sonntagabend halt holt, wenn man nicht kochen will oder sowas am Sonntagabend, ja, das fällt unter die 30%, das muss man mal so sagen, weil natürlich hätte man entsprechend vorher am Samstag einkaufen gehen können und sich ein schönes Abendbrot machen können. Wäre schon drin gewesen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn man es unter dieser Maßgabe schaut, dann glaube ich, wenn man so ein bisschen geistig den Schalter umlegt, dann fällt auf einmal sehr viel weniger unter die 50%, die dann auf einmal doch gar nicht so hoch sind. Die sind dann vielleicht nur bei 40% auf einmal. Und die 30% sind halt eigentlich eher 40% oder sogar 50% oder sowas, weil der eigentliche Freizeitanteil im weitesten Sinne ist halt dann doch, wenn man es ehrlich betrachtet, sehr viel größer. Und da spielt natürlich das, was du sagst, das Tracking dann auch eine gewisse Rolle.
Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, bei diesem ganzen Tracking-Thema kommt man ja ganz oft an den Punkt, man muss sich ja konstant verbessern. Also es ist ja immer, man fängt ja mit den einfachen Dingen an und irgendwann wird es ein bisschen kniffliger. Irgendwann muss man dann noch vielleicht ungute Gewohnheiten angehen, zum Beispiel sich nicht mehr im Supermarkt so irgendeinen Schokoriegel an der Kasse zu kaufen, die halt wahnsinnig teuer sind natürlich, weil die Supermärkte wissen, wie das Geschäft funktioniert. Und ich habe da tatsächlich überlegt, es gibt tatsächlich eine Methode.
Oh, jetzt kommt das japanische Haushaltsbuch, von dem du mal erzählt hast. Okay, liebe Leute, ich habe auch keine Ahnung, wie es funktioniert. Das lasse ich mir jetzt von ihm mal erklären, das japanische Haushaltsbuch.
Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich habe davor in der Recherche, habe ich mir eben Gedanken gemacht, was gibt es für Optionen, um so ein bisschen gedankenvoll so einen Verbesserungsprozess da reinzubekommen. Und es gibt das japanische Haushaltsbuch, es heißt Kakeibo oder Kakeibo. Ich weiß nicht, wie japanische Ausspracheregeln sind, es tut mir sehr leid. Genau, es kommt aus Japan, bedeutet übersetzt, soweit ich weiß, Geld sparen, ist über 100 Jahre alt und das verspricht, jetzt kommt das krasse Versprechen, dass du bis zu 35% deiner Ausgaben sparen kannst.
Oh, das klingt für alle Minimalisten und Frugalisten, die jetzt hier zuhören, das klingt total spannend. Ja,
aber erzähl weiter. Und es ist sehr minimalistisch, du brauchst eigentlich erstmal nur einen Zettel. Also es kann jeder damit anfangen und man kann das zum Beispiel anfangen, du definierst jetzt am Anfang des Monats ein klares Ziel. Zum Beispiel, du willst x Euro einsparen. Viel wichtiger ist aber, du musst alle Ausgaben protokollieren. Also die fixen trägst du natürlich vorab ein, Miete und so weiter, was halt anfällt, aber wirklich alle. Also auch, wenn du dir auf dem Heimweg für 85 Cent einen Müsli-Riegel kaufst, kommt der auf deinen Zettel. So, jetzt hat der Saidi hat seinen Zettel geführt, immer brav mitgeschrieben.
Der wäre sehr lang, der Zettel, sehr groß, ja, eher so DIN A3.
Jetzt machst du dir dahinter 4 Spalten und da machst du immer ein Kreuz. Das sind 4 Kategorien, in welche Kategorie das gehört. Und zwar gibt es die 4 Kategorien. Überleben, also da gehört zum Beispiel Miete dazu oder notwendige Käufe, ne, die Nudeln, die du kaufst im Supermarkt. Optionales, das ist der klassische Spontankauf oder so ein To-Go-Kaffee. Kultur, also zum Beispiel, wenn du dir ein Buch kaufst oder mal ins Kino gehst. Und es gibt Extras und in die Kategorie Extras kommen so die unerwarteten Ausgaben. Also okay. Zum Beispiel, dein Auto ist kaputt und du musst es reparieren oder ein Freund hat Geburtstag und du kaufst ein Geschenk. Das ist keine reguläre Ausgabe.
Also es ist quasi jetzt, sage ich mal, naja, der Freund, aber es ist fast schon Überleben oder Ausgaben, um die du nicht drumherum kommst, aber die sind nicht regelmäßig sozusagen.
Genau.
Die kommen unvorhergesehen.
Steht auch oft, gibt es sozusagen so ein U für unerwartet oder unexpected, dass du das da einträgst. Genau. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr aufwendig, weil du musst alle Ausgaben da eintragen und jedem so eine Kategorie zuweisen. Aber es sind natürlich erstmal alle deine Aufwendungen, sage ich mal, sind da drin. So, und jetzt kommt quasi das Monatsende, wo du die Bilanz ziehst. Und da sind dann 4 Fragen entscheidend. Also einmal, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Das sagt dir dein Gehaltszettel. Das ist einfach erledigt. Wie viel möchte ich ansparen? 20%, sagt dir die 50-30-20-Regel. Wie viel gebe ich tatsächlich aus? Das weißt du jetzt am Monatsende. Und dann ist jetzt quasi der letzte Schritt, den du jeden Monat machen musst. Und das ist quasi das Schwierige, wo so ein bisschen dieser Bewusstseinsprozess reinkommt. Du setzt dich am Monatsende hin, analysierst alle Posten und gehst durch, was unnötig war. Mhm. Die markierst du dir.
Aber wäre das nicht die dritte Kategorie sozusagen? Die, ich weiß nicht genau, wie du es genannt hast.
Die dritte Kategorie, die
Optionales.
Optionales, ja. Genau, zweite Kategorie Optionales. Aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du zu oft Bücher kaufst.
Ah, okay.
Man hat ja dann oft so diesen, diesen Stapel der Schande sozusagen.
Die ich nicht gelesen habe, oder?
Der ungelesenen Bücher. Ja. Und das kann man ja da zum Beispiel dann auch entdecken, wenn man dann sieht, oh, ich kaufe so viele Bücher oder Zeitschriften. Genau. Und wichtig ist dann wirklich am Monatsende durchzugehen. Es kann ja dann zum Beispiel auch sein, dass man Dinge in lebensnotwendig oder Überleben einsortiert, die eigentlich optional sind.
Okay.
Also es geht wirklich darum, diese Ausgaben zu analysieren und sich bewusst zu werden, was braucht man und was nicht, was ist unnötig und das im nächsten Monat nicht mehr auszugeben.
Mhm. Klar, das ist der Lerneffekt dann.
Mhm. Das klingt wahnsinnig kompliziert, aber ich fand es tatsächlich, also zumindest vom Konzept her, klingt es für mich sehr schön, um so ein bisschen so den achtsameren Umgang, achtsam ist leider ein bisschen ein bisschen ausgelutschtes Wort, aber es schafft schon ein bisschen so einen besseren, achtsameren Umgang mit Geld oder mit Ausgaben. Und ich glaube tatsächlich, dass einem das helfen kann, zumindest zu bestimmen, was ist nötig und was nicht.
Genau, was ist nötig und was nicht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Witz wahrscheinlich von jeder Form von Haushaltsbuch oder Tracking, das du da einführst, dass es eben nicht nur darum geht, das hätte ich einfach weglassen können, sondern sich aktiv zu fragen, ist das nötig oder nicht? Oder will ich mir das wirklich gönnen? Ja. Nicht so im Sinne von, brauche ich das zum Überleben oder nicht? Das, die Frage, glaube ich, können wir alle relativ schnell beantworten. Aber war das eine Ausgabe oder sind das Ausgaben, wenn sie jetzt so wiederkehrende sind, die mich weiterbringen, die mich glücklich machen am Ende und zwar auch ein Stück weit nachhaltig glücklich machen? Weil da bin ich wieder bei meinem Beispiel. Der Spontankauf käme ja hier jetzt unter Optionales, sofern es jetzt nicht der spontane Theaterbesuch ist oder sowas in der Richtung. Und deshalb muss ich halt bei dem Optionalen, was ja so ein bisschen unseren 30% in der Regel entspricht, entscheiden, das ist gut für mich, das lohnt sich auch, ist auch einfach schlichtweg nicht zu teuer, ja, das muss man mal sagen. Und hat aber einen wichtigen Punkt in meinem Leben. Also ich mache jetzt mal mein eigenes Beispiel. Unser Sportverein hat gerade den Jahresbeitrag erhöht, ne? Auch da ist die Inflation angekommen, aber der käme mir nicht in den Sinn, das jetzt zu kümmern, weil das ist für meine Familie einfach geradezu ein Lebensmittelpunkt, ja, unser Sportverein. Und natürlich muss ich das leider, das muss ich unter, ist jetzt auch nicht so viel Geld, aber muss ich einfach sozusagen verbuchen, unter letztendlich auch ein Stück weit unter Unvorhergesehenes, aber das würde ich auf keinen Fall weglassen.
Und es ist, glaube ich, auch eine gute Methode. Es gibt ja, sage ich mal, immer es gibt Ausgaben, die sind notwendig, damit man glücklich ist. Also es gibt ja schon so optionale Käufe, die aber fürs eigene Lebensglück wichtig sind.
Ja.
Aber die Frage ist natürlich, auf wie viele von diesen Käufen kann ich verzichten, um quasi das Glück zu erreichen, dass meine Bilanz stimmt. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man, das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess, sowas anzupassen, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man dahin kommt, dass man dann sagen kann, okay, darauf und darauf kann ich verzichten und ich bin eigentlich trotzdem noch glücklich, weil ich auch dieses unterschwellige Glück habe, dass diesen Monat meine Bilanz passt.
Ja, ich glaube, das ist auch, wenn ich so drüber nachdenke, mir jetzt auch manche von meinen Bekannten oder Freunden vorstelle, ein schmerzhafter Prozess, weil wenn ich mich das frage und mir dann eben genau wie dieses, das ist halt einfach total schwer für uns alle als Menschen, uns den Spiegel wirklich vorzuhalten, zu sagen, der Kauf, wie oft habe ich dieses Gerät oder das, was auch immer, Computerspiel, Buch, whatever, wirklich benutzt? Und was hat es mir wirklich gebracht? Also was hat's, ja, und dann sich einzugestehen, ich mache das eigentlich nur. Und das Schmerzhafte ist dabei, sich zu fragen, warum mache ich das denn eigentlich? Ja, weil ich eigentlich nicht zufrieden bin, weil ich Zeit totschlagen wollte, weil ich nicht wusste, was ich mit meiner Zeit, Langeweile, anfangen wollte, weil ich mich anderen Dingen in meinem Leben nicht widmen möchte, weil ich mich damit ablenken möchte. Das sind eigentlich so Fragen, die glaube ich, können ganz schön wehtun an der Stelle. Und deswegen schrecken wahrscheinlich auch so viele Leute vor so einem Haushaltsbuch zurück, weil sie sagen, ich will da nicht. Ich weiß ja genau, ich will da nicht hingucken. Und in vielen Fällen wird es natürlich auch drauflaufen, zu sagen, ich kann da eigentlich nicht so wahnsinnig weglaufen und ich gebe das Geld eigentlich aus, weil ich so ein bisschen mir keine Gedanken darüber mache, dass zu wenig reinkommt, dass die Einnahmenseite halt leider nicht stimmt, dass ich letztendlich den Job oder auf eine Position bin oder wie auch immer, die sowohl ökonomisch nicht stimmt und meiner Ansicht nach gibt es leider auch viele Fälle, dass es ökonomisch stimmt, hängt auch damit zusammen, dass ich eigentlich nicht wirklich happy bin, da wo ich.
Ah, dann ist quasi unser Tipp wäre quasi einmal natürlich die Einnahmenseite zu überdenken, ob man da was verändern kann und ansonsten die Daueraufträge anzupassen oder hart ans, ans Tracking, ja, ans Haushaltsbuch anzugehen.
Ja, und ich würde noch einen hinzufügen, und das muss man jetzt vielleicht auch zum Abschluss sagen, auch wenn es echt eine harte Message ist. Diese 50-30-20-Regel, wenn man sie jetzt so in dem wörtlichen Sinne, wie wir es jetzt beschrieben haben, dass nämlich 50% wirklich fürs Lebensnotwendige da sind, wenn man einfach feststellt, das geht nicht, und zwar aufgrund der Wohnkosten, weil das ist ja, glaube ich, schon immer noch der häufigste Grund, gerade, ne, Mieten in Großstädten und so weiter, dann ist es einfach auch ein Hinweis von uns von als Finanztipp an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu sagen, wenn das nachhaltig nicht funktioniert, dann wirst du vielleicht langfristig auch oder sogar mittelfristig an deinen Lebensumständen was rein. Also, ich mache es mal ganz deutlich, 50% für Miete auszugeben, nur für Miete, also nicht für Lebenshaltungskosten, nur 50% nur für Miete ausgeben, in den allermeisten Fällen ist das nicht nachhaltig. Und mir ist völlig klar, dass das nicht von heute auf morgen zu ändern ist und dass es nicht so einfach ist, eine günstige Wohnung in einer Großstadt in Deutschland zu finden und so weiter. Aber das sollte halt, und deswegen machen wir halt diese Regel auch 50, 30, 20, ein deutlicher Hinweis sein, dass du so nicht weiterleben kannst finanziell. Das muss man hart so sagen. Ja? Und dass man sich einfach Gedanken muss, wie kann ich das wahrscheinlich dann auf Sicht von den nächsten Jahren verändern. Und wenn das bedeutet, natürlich den Lebensmittelpunkt aus der Stadt herauszulegen, dafür vielleicht auch den Job sozusagen zu verändern. Ja, da geht es um die großen Fragen im Leben, ist mir völlig klar, aber dann kann das einfach bedeuten. Das ist schon ein deutlicher Hinweis und mir ist völlig klar, dass es genügend Leute in Deutschland gibt, die aus ihrer Sicht müssen sie 50% ihres Einkommens für Miete aufwenden, aber es ist auch die Message, das sollte kein Dauerzustand sein. So bitter das klingt, aber dann muss man vielleicht woanders hingehen.
Aber dann bleibt dir noch die Fragen unserer Leser zu, ich sag schon Leser, weil ich so im Newsletter-Modus bin, unserer Nutzerinnen und Nutzer zu beantworten. Und zwar fangen wir an mit Flo und er will wissen, er würde gerne die Steuer 2023 machen, aber seine Banken haben ihm noch nicht alle nötigen Unterlagen zugeschickt. Wie lange dürfen die denn brauchen?
Gut, okay, das ist jetzt auch im Februar ein bisschen eine anspruchsvolle Erwartungshaltung, dass man da von den Banken die sogenannten Jahressteuerbescheinigungen schon bekommen hat. Üblicherweise die meisten Banken verschicken die im ersten Quartal, also eher, würde ich sagen, kann man da von März, manchmal auch April ausgehen. Typischerweise habe ich nochmal so im Kopf sozusagen, ist Mai oft so ein Stichwort, aber tatsächlich hat die BaFin dazu auch eine Erwartungshaltung schriftlich an die Banken rausgegeben, nämlich dass diese entsprechenden Jahressteuerbescheinigungen tatsächlich bis spätestens 30.06., also 30. Juni, also im ersten Halbjahr, draußen sein können. Also in dem Sinne ein bisschen schlechte Nachrichten für Flo. Ja, es kann schon sein, dass man da erstmal warten muss, bis man dann auch die Steuer einreichen kann und die Steuerrückerstattung bekommt. Um die geht es ja in allererster Linie. Also mehr kann man nicht sagen, als dass die Erwartungshaltung an die Banken ist, das bis 30.06. zu schieben. Und wenn ich jetzt an meine Banken denke, typischerweise, also ich habe ganz oft, glaube ich, so die Steuererklärung so Richtung Mai oder Juni gemacht, bis da hatte ich alle Unterlagen. Das ist immer schon realistisch. Aber ich glaube, die Banken sind da schon auch besser geworden. Meistens ist es so Ende des ersten Quartals dann schon das meiste da.
Und Nico Seisinger will von dir wissen, Hazer ED, alternative ETFs zu MSCI World.
Ja, also eine wichtige Frage, die wir immer wieder bekommen, weil es ist nämlich nicht so, dass wir bei Finanztipp nur den MSCI World empfehlen, sondern typischerweise eben zum einen auch All-World-ETFs, also die sowohl Industrieländer wie halt der MSCI World, aber auch Schwellenländer abdecken. Das sind dann ETFs zum einen auf den ACWI, auf den All-Countries-World-Index oder auch auf den FTSE All-World-Index, ETF von Vanguard, das sind gute Alternativen. Da geht es nicht darum, dass die besser sind als der MSCI World oder schlechter, aber sind einfach noch ein bisschen breiter gestreut. Und dann auch eine wichtige Alternative, wenn ich nachhaltig investieren will, sagen will, ich will den CO2-Ausstoß insbesondere meiner Emissionen reduzieren, haben wir mehrere Empfehlungen für nachhaltige ETFs, die trotzdem immer noch sehr breit gestreut sind und da nicht jetzt irgendwie, wo ich nicht zu große Kompromisse einfach an der Stelle machen muss. Auch da ist es so, ich kann so einen nachhaltigen Welt-ETF immer noch als einzigen ETF nur in diesen nachhaltigen ETF investieren.
Und FTSE Developed.
Ja, FTSE Developed. Ne? Wäre auch noch eine Möglichkeit zum MSCI World, wobei ich muss sagen, der Unterschied zwischen MSCI World und FTSE Developed ist jetzt nicht. Sehr ähnlich.
Du kriegst Südkorea mit dazu.
Ja, das schon.
Da kann ich nur sagen, vielen Dank, dieser Idi, für die Zeit und vielen Dank euch fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, egal wo auch immer du sie dir reinziehst oder angehört hast, würden wir uns freuen, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.